Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Aha. Ich will nicht stören, ich will nur fragen, ob man mich ganz hinten da vor der roten Wand auch verstehen kann, wenn man es wollte. Oh, schön, danke. Beim folgenden Büchlein geht es um Hummeln streicheln, zwar nicht nur, auch um andere Geschichten, aber dieses Büchlein ist so grün wie mein Pullover. Und heißt nach einer Geschichte, die in diesem Büchlein drin ist, Hummeln streicheln. Es ist kein Kinderbuch, es ist ein Buch, das für Erwachsene sehr gut geeignet ist und eigentlich dazu gedacht ist, dass Kinder es ihren Eltern vorlesen. So ist eigentlich die Idee. Ich will Ihnen oder euch kurz was erzählen zu dem Buch, wie das zustande gekommen ist, und dann werde ich ein paar Geschichten, auch die Geschichte mit der Hummel, vorlesen. Dieses Buch ist beim bundesweiten Vorlesetag entstanden, der jedes Jahr im November stattfindet. Und dort haben Kinder einer Schule, bei der ich über mehrere Jahre gelesen habe, sich ein paar Geschichten ausgesucht von mir und mir empfohlen, doch mal ein Büchlein zu machen. Und das habe ich dann einfach irgendwann getan. Und dabei ist dieses kleine Buch mit dem Titel Hummel streicheln herausgekommen. Und ich bin normalerweise Satiriker und mache Radio, Kabarett und bin in diesem Fall für dieses Büchlein in die Rolle des Geschichtenerzählers Jolanda geschlüpft. So, das zum Hintergrund des Büchleins, das es hier um die Ecke auch zu sehen, anfassen und kaufen geht. Und nun will ich mit einer kleinen Warnung, einer Anleitung, dieses Buch zu lesen, beginnen. Das Buch hat nämlich mit einem Hobby von mir zu tun. Ich flunkere gern. Ich weiß nicht, ob man diesen Begriff heute noch kennt. Lügen wäre mir ein bisschen zu hart, das will ich so nicht sagen, aber ich flunkere gern. Nicht in Wahrheit, aber in Geschichten, so zum Spaß. Und ich vermische gern Wahrheit und Lüge in Geschichten. Und in diesem Büchlein finden sich Fabeln. Fabeln finde ich sehr schön, weil sie so versteckte kleine Botschaften haben, ohne mit dem Zeigefinger zu zeigen. Also das ist eben so der Charakter einer Fabel, deswegen gefallen die mir gut. Und es hat mal ein bekannter Philosoph gesagt, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Und in diesem Sinne müssen Sie meine Geschichten verstehen. Manchmal ein bisschen übertrieben und oft ein bisschen geflunkert. Ich fange mal mit einem Gedicht an. Da geht es um den Sport. Und ich glaube, der ist sehr gut für Erwachsene und Kinder geeignet. Herr Theobald entdeckt den Sport. Meist ist es wie in dem Gedicht, der Hausarzt macht ein bös Gesicht. Er sagt zu dir, Mensch, Theobald, mein guter, bester, du wirst alt. Das ist nicht schlimm. Was schlimmer ist, dein Körper setzt dir eine Frist. Drum komm in Schwung, treib etwas Sport, sonst lebst du nicht mehr länger fort. Dann geht der Theo vorsorglich nach Haus und zudem auch in sich und findet tief im inneren Kern, dass Sport er triebe äußerst gern. Jedoch zu Hause angekommen und seinen Couchplatz eingenommen, empfindet er, dass auch im Sitzen man sportlich sein könnt, ohne schwitzen. Die ersten Chips kleben am Gaumen, und wild tanzt Theos rechter Daumen. Er sucht per Fernbedienung raus, welche Sportprogramme gibt's im Haus. Er findet viele, ist erstaunt, lehnt sich zurück, ist gut gelaunt, schwört sofort allen Kochshows ab, bringt sich mit Sportsendern auf Trab. Welch Fazit zieht Herr Theobald? Welch Lösung findet er so bald? Es fällt im Kopf die Sportentscheidung, genauso wie die Sportvermeidung. Du musst nicht wild dich malträtieren, heute kannst du Sport cool programmieren. Doch unser Fazit, vermute ich, ist nicht so heiter. Wir denken schließlich etwas weiter. Solange die Jungen und die Alten die Fernbedienungen verwalten, wächst auf der Couch der Trägheitsspeck. Drum muss die Fernbedienung weg. Und damit schon mal angefangen ist, Schluss mit Couch und abgehangen. Auf Couchen wird geturnt, gelacht, heißt ohne TV Sport gemacht. So, das ein kleines Gedicht zur körperlichen Ertüchtigung oder zur Ermunterung dazu. Nun will ich die Titelgeschichte dieses Büchleins erzählen. Von den Hummeln. Das ist aber kein Biologiebuch, sondern es ist eher ein Buch, in dem es um Beobachtungen geht. Die Geschichte heißt Geheimtipp Hummeln streicheln und ist als Anleitung zu verstehen. Also zum Nachmachen auf jeden Fall sehr gut geeignet. Hast du schon mal eine Hummel gestreichelt? Diese Frage an einen Freund gerichtet, brachte mir als Antwort einen spöttischen Blick ein und die Rückfrage, was ist überhaupt eine Hummel? Ist das nicht eigentlich eine Biene? Ehrlich gesagt, ich weiß den Unterschied gar nicht. Ob Hummel oder Biene, ich mag sie beide. Für mich sind Hummeln nur etwas dicker als Bienen, aber das ist eigentlich auch egal. Jede dicke Biene ist in meiner Vorstellung eine Hummel und ich mag sie, weil sie so pummelig rund sind, weil sie so ein schönes dickes Fell haben und wegen ihres Namens. Hummel, das klingt so schön beruhigend. Besonders an diesem Ort könnte das für Beruhigung dienen. Es klingt so schön beruhigend, ich schaue und höre ihnen gerne zu, den Hummeln. Hummelgesumm. Mich beruhigt Hummelgesumm. Und außerdem bin ich fasziniert von der enormen Bedeutung der Hummeln. Und auch der Bienen natürlich. Und als ich wieder einmal vor einem großen Lavendelstrauch saß und den Hummeln zuschaute, die in und um den Strauch herum summten, da kam mir plötzlich dieser Gedanke. Ich dachte, es müsste doch möglich sein, dieses dicke Fell einmal anzufassen. Ich wollte wissen, ob es wirklich so weich und flauschig ist, wie es aussieht. Ob Hummeln stechen, wenn sie sich bedroht fühlen? Ehrlich gesagt, ich hatte keine Angst. Dieses Hummelgesumm übte auf mich eine solch beruhigende Wirkung aus, dass ich nichts Böses ahnte. Ob Hummeln überhaupt stechen können? Ich wusste es nicht. Und manchmal ist Nichtwissen auch ganz nützlich. Manchmal. Ob Hummeln sich wirklich streicheln ließen? Sie müssten doch Angst vor so einem großen Menschenfinger haben, müssten sich bedroht fühlen. Mich ließ die Idee aber nicht mehr los. Neugier und Dankbarkeit waren es, die mich antrieben. Ich wollte zärtlich eine Hummel streicheln, um sie fühlen zu lassen, dass ich dankbar bin für ihre große Leistung. Eine Rückenfellmassage müsste doch für eine angestrengt arbeitende Hummel ebenso entspannend sein wie für uns Menschen, dachte ich mir. Zum ersten Test suchte ich mir eine Hummel aus, die sehr ruhig an einer Lavendelblüte hing und dort emsig herumsaugte. Kaum berührte ich ihr dickes Fell, da flog sie hinweg, summte und war verschwunden. Ein neuer Versuch. Wieder nicht erwischt. Ich war zu langsam. Vielleicht war ich doch ein kleines bisschen zu ängstlich. Mir fiel auf, die Hummeln flohen nicht vor meinen Fingern, sie ignorierten meine Finger. Es ist anscheinend ihre Arbeitswut, die sie so schnell von Blüte zu Blüte treibt. Sie waren völlig vertieft in ihrer Arbeit. Sie saugten immer kurz und hektisch und flogen dann weiter zur nächsten Blüte. Zu schnell für mich und meine Finger. Nach 10, 20 Versuchen wurde ich langsam erfahrener und schneller. Kaum hatte sich eine Hummel auf einer Blüte niedergelassen, war ich mit meinem Finger schon da. Und was geschah? Die Hummeln störten sich nicht an meinem Finger. Sie waren so mit dem Saugen des Nektars beschäftigt, so konzentriert, dass sie gar keine Zeit hatten, meinem Finger auszuweichen. Mehr noch, mir schien, als hätten sie nicht die geringste Angst oder Sorge. Ob sie mir womöglich anmerkten, dass ich ihnen freundlich gesonnen war? Vielleicht hatten sie mich, genau wie ich sie, schon eine Zeit lang beobachtet. Nein, das glaube ich nicht. Sie waren eifrig mit der Saugerei beschäftigt. Ihr Arbeitsfleiß war vermutlich größer als ihre Angst. Vielleicht kennen Hummeln aber auch das menschliche Gefühl der Angst überhaupt gar nicht. Saugen, summen, weiterfliegen, das ist ihre große Leidenschaft. Ich wurde nun immer besser. Kaum hatte sich eine niedergelassen, war mein Finger da und ich kraulte ihr dickes Fell. Ich nahm die größten Hummeln ins Visier. Dicke, kugelrunde Hummeln. Ein tolles Gefühl, so weich und zart und auch ein bisschen warm. Ein angenehmes Gefühl. Auch für die Hummeln. Es hatte zumindest den Anschein. Sie summten, saugten und ließen sich kraulen. Nun war ich mittlerweile auch mit meiner Nase ganz nah bei den fleißigen Arbeitstieren. Aus nächster Nähe erkannte ich eine weitere Besonderheit der Hummeln. Ich sah enorme Unterschiede in der Farbgebung. Von Weitem sahen die Hummeln wie schwarz-gelbe fliegende Kugeln aus. Von nahem sah ich aber, schwarz war nicht gleich schwarz und gelb nicht nur gelb. Es gab Abstufungen, schwarz bis braun in allen Variationen. Das Gelb ging in Orange über und ins helle Braun. Manche waren gestreift, manche gefleckt. Keine sah aus der Nähe betrachtet wie die andere aus. Ich glaubte sogar zu hören, dass das Summen sich voneinander unterscheidet. Welch enorme Vielfalt! Und heute, nach inzwischen jahrelanger Erfahrung in der Hummelstreichelei, kann ich berichten, sie fühlen sich sogar unterschiedlich an. Es gibt sehr flauschige und andere eher etwas borstige Hummelfelle. Na, wie sieht's aus? Werdet ihr euch trauen, eine Hummel zu streicheln, diesen kleinen Nervenkitzel zu spüren? Eine eher lustige Beobachtung muss ich jetzt noch schildern. Als Tipp an alle zukünftigen Hummelmasseure. Manchmal, wenn ich eine Hummel vielleicht etwas zu fest oder zu lange gestreichelt habe, dann hebt sie schon mal eins der hinteren Beine und macht eine Bewegung, als wollte sie signalisieren, hey, weg da, du störst mich bei der Arbeit. Das erscheint mir aber keineswegs böse gemeint. Vielleicht ein bisschen angenervt, weil es sie von ihrer Arbeit ablenkt. Manchmal rede ich auch zu meinen Hummeln, wohl wissend, dass sie mich nicht verstehen. Liebe Hummeln, nun macht doch mal ein bisschen weniger auf hektisch. Genießt den Nektar und macht mal Pause. Lasst euch streicheln, lasst euch verwöhnen, ihr habt es doch verdient. Aber nein, für Pausen sind Hummeln nicht zu haben. Sie lieben den Arbeitsstress. Und dann denke ich für mich, gut, dass ich keine Hummel bin, aber gut, dass es die Hummeln gibt. Das war die Geschichte. Besten Dank. Es folgt jetzt eine kleine Geschichte über ein Gen. Nicht das Gähnen, sondern über das kleine Gen, das ganz wichtig ist für die menschliche Entwicklung und Vererbung. Da ist was ganz Sonderbares passiert. Es war einmal ein kleines Gen, das wollte mal was anderes sehen. Ei, sagt der Forscher, das ist fein, dann pflanze ich dich woanders ein. So wird aus einem Gen der Fliege das Zusatzgen in einer Ziege. Das kleine Genes strengt sich an, damit die Ziege fliegen kann. Doch leider ist das Tier sehr schwer und schwankt beim Fliegen hin und her. Es hat so manchen schweren Hänger und endet an einem Fliegenfänger. Und die Moral von der Geschichte: Ziegen fliegen besser nicht. Und nun noch eine Geschichte für das verbliebene Publikum von einem ganz interessanten Tier, das es heute kaum noch gibt. Und ich glaube, die Eltern sind besonders froh, dass es dieses Tier selten bis gar nicht mehr gibt. Die Geschichte handelt von einem Floh. Und sie ist ausgeliehen bei Kurt Tucholsky, ein politischer Autor, der lange tot ist und der nicht nur politische Geschichten und Satiren geschrieben hat, sondern auch sehr schöne Geschichten, wie zum Beispiel diese von dem Floh. Ich warne schon mal vor, die Geschichte hat eine ganz überraschende Wendung am Ende. Also, gute Konzentration. Im Département du Gard, also diese Geschichte spielt in Südfrankreich, da gab es in einem Postbüro ein älteres Fräulein als Beamtin. Und dieses Fräulein hatte eine böse Angewohnheit. Das wusste alle Welt. Sie machte nämlich immer ein bisschen die Briefe auf und las sie. Darüber haben sich einige aufgeregt, aber sie haben sich nicht getraut, das Postfräulein Emily Dupont darauf hinzuweisen. Sie hatten zu viel Respekt vor dieser Frau. Das Fräulein also las die Briefe und bereitete mit ihren Indiskretionen, also mit ihrer Neugier, den Leuten manchen Kummer. Im selben Departement wohnte auf einem schönen Schlosse ein kluger Graf. Grafen sind manchmal klug, zumindest in Frankreich. Und dieser Graf tat eines Tages Folgendes. Er bestellte sich einen Gerichtsvollzieher auf das Schloss und schrieb in dessen Gegenwart an einen Freund: Lieber Freund, da ich weiß, dass das Postfräulein Emily Dupont dauernd unsere Briefe öffnet und sie liest, weil sie vor lauter Neugier platzt, so sende ich dir inliegend, um ihr einmal das Handwerk zu legen, einen lebendigen Floh. Mit vielen schönen Grüßen, Graf Koks. Und diesen Brief verschloss er in Gegenwart des Gerichtsvollziehers. Er legte aber keinen Floh hinein. Als der Brief ankam, war einer drin. Na? So, jetzt mache ich mal was ganz anderes, was ganz Neuzeitliches. Es gibt viele Menschen, jung, alt, klein, groß, Menschen aller Bildungsschichten, die ganz gerne die beiden Wörter umsonst und kostenlos verwechseln. Und diese Geschichte handelt davon. Es ist das Format, das ihr vielleicht kennt. Da gab es früher viele Bücher, Fernsehsendungen drüber. Es hieß immer, Papa Charlie hat gesagt, wo der Sohn mit seinem Vater streitet. Und dieses Format habe ich genommen für diese Geschichte. Es geht um kostenlos und umsonst. Und ich bin nicht sicher, ob sie am Ende der Geschichte schlauer sind. Papa, heute Schule in Hamburger. Völlig umsonst. Aha, umsonst. Ja, von irgendeiner Kette. Ich glaube, Blödburger. Du meinst Brotburger. Nein, Fleisch war da auch drin. Verstanden. Aber der hieß doch wohl nicht Blödburger. Wo gibt's denn sowas? Nein, natürlich nicht. Charlies Vater hat den so genannt. Aha, Charlies Vater mal wieder. Ja, er hat gesagt, taugt zwar nichts, aber wenn's umsonst ist. Ach, hat Charlies schlauer Vater also gesagt. Kann es sein, dass Charlies Vater kostenlos gemeint haben könnte und nicht umsonst? Hä? Was meinst du denn damit? Mein lieber Sohn, es gibt einen Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. den viele Menschen einfach nicht kapieren. Übrigens in allen Bildungsschichten. Aber Charlies schlauer Vater müsste das doch eigentlich wissen. Papa, was soll denn das kluge Gerede? Du weißt doch, wie das gemeint war. Richtig, ich hätte es mir denken können, aber korrekt ist es nicht. Wird man ja wohl noch sagen dürfen. Das kannst du deinem Charlie mal bestellen. Was? Das kostenlos nicht umsonst ist? Nein, andersherum. Der Hamburger war ja nicht umsonst. Er hat ja schließlich euren Hunger gestillt. Aber er war kostenlos, insofern ihr nichts dafür bezahlen musstet. Das ist der kleine, feine Unterschied. Aha, verstanden. Aber da unterschätzt du Charlies Vater. Der hat nämlich beides gemeint. Kostenlos und umsonst, weil es ein nutzloser Blödbürger war. So, jetzt noch zwei kleine Geschichten. Ein winzig kleines von Christian Morgenstern, das auch in diesem Büchlein zu finden ist. Das ästhetische Wiesel mit einem ganz schwierigen Titel, eine ganz einfache kleine Reimgeschichte. Ein Wiesel saß auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel. Wisst ihr weshalb? Das Mondkalb verriet es mir im Stillen. Das raffinierte Tier tat's um des Reimes willen. Und nun ein kurzes Gedicht, da geht es um die Löcher im Käse. Viele Literaten haben sich damit befasst und Biologen natürlich, zu erklären, wie denn eigentlich die Löcher in den Käse kommen. Eine weitere Geschichte dazu, die euch sicherlich nicht klüger machen wird, aber vielleicht ein wenig die Fantasie anregt. Wie kommen die Löcher in den Käse? Weiß denn das nicht jedes Kind, dass es die Bakterien sind, die im Stehen oder Sitzen Löcher in den Käse schnitzen? Manche kratzen Löchlein klein, andere hauen richtig rein, bauen Höhlen riesengroß, graben Tunnel ganz famos. Doch das Ende ist vom Lied, dass das alles keiner sieht. Und so schluckt der Mensch ganz munter Käse, Loch und Künstler runter. Und ich schließe nun mit meinem Lieblingsgedicht, das Büchlein sozusagen hinten abschließt, also abrundet, könnte man auch sagen, von Ringelnatz, der ja auch in Leipzig gelebt hat und geboren wurde in der Nähe in Wurzen. Und der hat ja wunderschöne, verrückte Gedichte geschrieben und hat ja auch Gedichte geschrieben, die Kinder aufhetzen gegen ihre Eltern. Natürlich nur, wenn es böse Eltern sind. Und von ihm ein feines, kleines Bumerang. Und es gibt bestimmt einige im Raum, die werden das mitsprechen können, zumindest die letzte. Ich bin immer erstaunt, ich lese die Geschichte öfter in den Schulen vor und bin immer erstaunt, heute immer noch alle wissen, was ein Bumerang ist. Ich hatte immer gedacht, das wüsste heute gar keiner mehr. Aber für mich sehr erstaunlich. Also, der Bumerang. War einmal ein Bumerang, ein weniges zu lang. Bumerang flog ein Stück, aber kam nicht mehr zurück. Publikum noch stundenlang wartete Bumerang. Dankeschön. Viel Spaß auf der Buchmesse.
Hallo? Ja. Hallo? Test, Test, 1, 2. Kann mich jeder hören? Mein Name ist Laurenz Horn. Ich würde sagen, wir fangen schon mal an. Wir haben zwar noch 2 Minuten. Ich habe einen High-Fantasy-Roman geschrieben. Rodin, die Rückkehr des Zauberers. Sonst, einen Moment. So, ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, Rodinia, ein High-Fantasy-Roman. Es geht um Zauberer und Magier. Bei mir ein großer Unterschied, weil es mich immer gestört hat, dass die Magier und die Zauberer nutzen Magie. Das fand ich doof. Bei mir sind es 2 verschiedene Berufe. Man kann sich das vorstellen wie Zimmermann und Schreiner. Beide arbeiten zwar mit Holz, aber baut ein Haus, der andere die Inneneinrichtung. Und so ist es in meinem Roman. Es geht um... Vor 1000 Jahren hat ein Krieg stattgefunden. Die Magier sind siegreich hervorgegangen, haben die Zauberer über den Rand der Welt hinausgestoßen, haben dann die Welt aufgebaut, haben sogenannte Wettertürme errichtet, eine Nebelwand gezogen. Es gibt Zauberer mehr und jetzt, nach 1000 Jahren, kommt ein Schiff an und da setzt mein Buch im Grunde genommen ein. Ja, ich würde sagen, ich fange gleich an. Lege mal los. Ein Schluck Wasser. Prolog. Die Stimme drang dem Magister ins Unterbewusstsein. 1 Uhr. Augenblicklich kehrte sein Geist in den Körper zurück. Augen auf. Ein gebeugter Mann, das Gesicht von Runzeln überzogen, stand neben seinem Bett, die Hand auf seine Schulter gelegt. Ein sanftes Rütteln ging. Was? Fragte der Magister mit ruhiger, klarer Stimme.
Eine Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet. Ich bin untröstlich, Magister.
Der Magister seufzte. Wieder ein Schiff, das fort will?
Nicht ganz. Es nähert sich.
Eine Pause entstand, der Alte fortfuhr.
Es kommt von der Außenwelt.
Stille sich über die Schlafkammer. 2 Augen, wie dunkelbraune Bernsteine, bewegten sich, hatten den Diener aus einem hageren Gesicht an, als sei er der Eindringling.
Magister!
Nach einer geraumen Weile folgte eine Reaktion. Gelangte es durch den Nebel? Der gebeugte Mann zuckte mit den Schultern.
Sie sind noch nicht hindurch.
Schwerfällig richtete sich der Magister im Bett auf. Ich verstehe, sagte er. Die Stirn in Falten gelegt, schickt die Sammler und die Bewahrer los und erweckt den Wächter.
Den Wächter?
Der Diener klang erschrocken.
Ist das wirklich nötig?
Der Blick seines Meisters duldete keinen Widerspruch.
Wie ihr befehlt.
Kapitel 1. Bruch. Du hast sie in den Tod geschickt.
Hass. Vielleicht... Sind wir bereits tot, ohne es zu wissen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.